Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute zu Gast bei Klassik à la carte ist der Jazz-Trompeter Markus Stockhausen. Die Verleihung des Echo Jazz, die am 31. Mai in Hamburg auf Kampnagel geplant war, ist nun abgesagt worden. Für Markus Stockhausen ein Grund, sich erneut damit zu beschäftigen. Er sagte heute auf NDR Kultur:
Ich werde den Preis annehmen trotzdem, weil es ist eine Auszeichnung und die ist für meine Arbeit bzw. für die Musik und für die Mitmusiker ist die gemacht worden und sollte letztlich dazu dienen, Menschen hinzuführen zu meiner Musik. Und das ist das Wichtige und das ist das, warum ich Musik mache, weil ich Musik und Inhalte, die durch die Musik transportiert werden, zu den Menschen bringen möchte. Ich möchte Begegnung durch Musik ermöglichen. Also vielleicht bekomme ich einen Umschlag mit einer kleinen Urkunde nach Hause zugesandt. Egal, das ist jetzt alles vollkommen unwichtig, ein bisschen schade.
Aber wir freuen uns nun gleichwohl hoffentlich ebenso wie Sie auf das Gespräch Markus Stockhausen mit Petra Ries.
Mitte April trafen wir uns zur Aufnahme dieser Sendung. Da waren die Echo-Pop-Preise gerade vergeben worden. Der Eklat, die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als antisemitisch kritisiertes Pop-Album der Rapper Kollega und Farid Bang, war mit seinen Folgen noch nicht absehbar. Viele Künstlerinnen und Künstler haben ihre Echo-Pop-Auszeichnung mittlerweile zurückgegeben, auch Klassikkollegen folgten. Und dann kam die Meldung vom Bundesverband Musikindustrie, dass es den Musikpreis Echo in Zukunft so nicht mehr geben soll. Ich freue mich umso mehr, dass Markus Stockhausen bereit war, zusätzlich zu dem schon aufgenommenen Gespräch über sich und seine Musik sich aktuell dazu zu äußern. Markus Stockhausen, immer mehr Preisträger des Echo Pop und auch des Echo Klassik haben ihre Auszeichnung zurückgegeben. Sie werden mit dem Echo Jazz für ihr Album Far Into the Stars ausgezeichnet werden.
Ja, ich habe mir das natürlich reiflich überlegt. Ich habe diese Diskussion verfolgt. Ich habe den Schaden wahrgenommen, den der Echo-Preis in der Öffentlichkeit, also die Rufschädigung sozusagen, die dadurch erfolgt ist, durch das, was passiert ist. Aber im Vergleich zum Echo-Pop ist der Echo-Jazz ein Preis, wo eine Jury zusammenkommt und die Inhalte der Musik doch diskutiert und die Künstler diskutiert. Da geht es nicht nur nach Verkaufszahlen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Zum anderen ist es ja eine Auszeichnung für meine Arbeit und diese Auszeichnung dient der Verbreitung der Musik.
Auf der Echo Jazz Online-Seite sowie auf vielen Seiten sozialer Netzwerke ist betont worden, dass der Echo Jazz ein Jurypreis sei, ein Kritikerpreis, der mehr auf die Qualität und weniger auf die Verkaufszahlen schaut. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Reaktion der anderen Preisträger, die den Echo Pop und den Echo Klassik nicht behalten wollten?
Also was in der Echo Pop-Abteilung geschehen ist, das ist wirklich sehr fragwürdig und muss man sagen, da haben einige Menschen Fehler gemacht. Aber auch da muss ich sagen, welcher Mensch macht keine Fehler? Ja? Es können passieren Sachen, die sind peinlich, die sind bedauerlich und die hätten nicht passieren dürfen. Wenn dann Kollegen, die unmittelbar auch in diesem Jahr im selben Zusammenhang geehrt wurden, dann ihren Preis zurückgeben, finde ich das in Ordnung. Auch Klassikkünstler, wobei das Quartett, was ihren Preis vom letzten Jahr zurückgegeben hat, die haben ihren Preis ja ein Jahr lang sozusagen oder einige Monate lang schon gehabt. Also ihn dann zurückzugeben, ist möglich, aber ist ein bisschen auch wie eine PR-Aktion. Also dann kommt wieder neue Aufmerksamkeit. Aber grundsätzlich als ethische Haltung finde ich das richtig. Jetzt, wenn Preisträger ihren Preis zurückgeben, der weit zurückliegt, finde ich das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, muss ich ehrlich sagen.
Sie sagten gerade auch, der Echo Jazz sorge dafür, Ihre Musik und den Jazz überhaupt zu den Menschen zu bringen. Haben Sie mit Ihren Kollegen darüber gesprochen und was sagen denn zum Beispiel Ihre Bandmitglieder von Quadrivium dazu?
Ja, wir haben darüber gesprochen, aber sie sind, glaube ich, mit mir einer Meinung, dass letztlich diese Auszeichnung unserer Musik hilft. Wir sind ja als Musiker, gerade in der heutigen Landschaft, wo so viel angeboten wird, darauf angewiesen, irgendwie mit den medialen Partnern auch zu kooperieren. Ob das jetzt Zeitungen sind, bei Kritiken, bei Festivalankündigungen oder bei CD-Besprechungen, bei Radio, bei Fernsehen. Ohne die Medien kann man heute als, besonders als freischaffender Künstler, nicht existieren. Es muss eine Kooperation sein. Und da die Zelte abzubrechen und zu sagen, ich verweigere mich jetzt dieser Kooperation, finde ich einen falschen Ansatz. Sondern es geht darum, natürlich zu sagen, da sind Fehler gemacht worden und wir sollten kritischer sein. gerade die, die in der Ethikkommission eines Poppreises sitzen, sollten sich die Texte genau ansehen, die sie bewerten und auszeichnen. Und dann auch solche Gruppen noch auftreten zu lassen bei einer Gala, das ist der falsche Akzent, ganz sicherlich. Beim Jazzpreis ist es, denke ich, etwas anderes. Und der Jazz hat es eh schwer. Er muss sich in der Kulturlandschaft durchkämpfen und seinen Platz erringen. Es gibt zwar schöne Festivals, aber in der gesamten Kulturlandschaft ist doch eigentlich immer zu wenig Förderung da für den Jazz, für diese freie und kreative Musik, die doch zukunftsweisend auch ist und von vielen Menschen geschätzt wird.
Markus Stockhausen und seine Band Quadrivium bekommen den Echo Jazz für das Album Far Into the Stars und daraus jetzt bei uns in Klassik à la carte der Titel Encore. Klassik à la carte, heute mit dem Trompeter und Komponisten Markus Stockhausen. Das war der Titel Encore aus seinem Album Far Into the Stars. Dafür bekommt Markus Stockhausen am 31. Mai den Echo Jazz 2018. Far Into the Stars, so heißt Ihr aktuelles Album, weit in die Sterne. Was bedeuten Ihnen denn die Sterne?
Ja, wenn man mal auf dem Rücken liegt in der Sommernacht und es ist kein Streulicht, man sieht wirklich viele Sterne, vielleicht irgendwo höher auf den Bergen oder so. Dann, ich glaube, das hat jeder mal erlebt, geht etwas auf in der Seele, im Geist, dann diese unendliche Weite zu sehen. Das Gefühl von Freiheit und von Unendlichkeit, Weite im weitesten Sinne. Also, dass man auch im Ausdruck in Bereiche kommt, die nicht konventionell sind, wo der Geist schweifen kann, wo Raum ist für Fantasie, für Gestaltung. Das suche ich immer wieder in der Musik. Es gibt auf dieser CD, anders als das, was wir jetzt gerade gehört haben, was ein relativ, sage ich mal, normales Stück ist vom ganzen Gestus, sind viele andere Stücke auf der Platte eigentlich auch so, ja, sind freigespielt oder haben so eine Dimension, auch durch die Hinzunahme von Elektronik, eine öffnende Dimension, ja, wo man in so eine, auf eine Reise geschickt wird, ein bisschen als Zuhörer.
Da sind auch Titel, die den Begriff Reise halt im Titel haben, Choral am Ende der Reise beispielsweise oder den Titel, den Sie sehr mögen, Schnee von heute, da geht es nicht um eine Reise, aber viele der Stücke sind auch, wie ich gelesen habe, im Booklet frei improvisiert im Studio. Hat der erste Take dann jeweils immer schon funktioniert?
Also wir hatten einige Stücke, die komponiert waren, die wir ausprobieren wollten, aber ich wusste aus Erfahrung, dass es immer mit jedem Ensemble in so einer Situation ein kreatives Potenzial gibt, was besonders ist und das man nur einfangen kann, wenn man ganz frei spielt. Wenn man sich zu sehr festbeißt, sofort mit Stücken, dann ist irgendwie die Fantasie ein bisschen blockiert und deswegen haben wir an verschiedenen Stellen, wir waren ja, ich glaube, nur 2 Tage mit diesen Aufnahmen beschäftigt und es sollten ursprünglich auch nur Probeaufnahmen sein, haben wir freie Improvisation gemacht und zwar immer zu Beginn einer neuen Aufnahmesession, vielleicht früh am Morgen, wie zum Beispiel das letzte Stück von der CD, Schnee von heute, das war das erste, da hat es in der Nacht geschneit und wir hatten einen Spaziergang gemacht, sind ins Studio gegangen und haben gar nicht viel geredet, einfach gespielt. Und dann fängt man etwas ein von einer Stimmung, da gibt es keine Worte für, das entsteht so. Und so sind auch andere Kult oder Freigeist entstanden aus bestimmten Stimmungen, wo wir sagen, so jetzt komm, jetzt spielen wir einfach mal los, lass uns nicht viel reden, schauen mal, was kommt. Und das war zum Beispiel auch auf einer anderen Platte von mir, Carta, bei ECM im Jahr 2000 mit Terje Rübdahl, Patrice Herald und Arild Andersen so. Da haben wir, weil ich das unbedingt wollte, das war die erste Begegnung überhaupt mit Terje Rübdahl, dem elektrischen Gitarristen, die erste Begegnung überhaupt, dass ich mal mit ihm zusammengespielt habe im Studio, dann 1,5 Stunden freigespielt. Und danach ganze Menge Stücke aufgenommen. Aber aus diesen 1,5 Stunden haben wir nachher 7 Titel rausgenommen.
Ich würde gerne die Begriffe ein bisschen klären noch oder verdeutlichen. Wo ist für Sie der Unterschied zwischen intuitiver und improvisierter Musik?
Improvisierte Musik würde ich jetzt sagen, zum Beispiel wie gerade in dem Stück, was wir gehört haben, Encore, da gibt es eine Form, da gibt es eine Sprache, die durch das Thema vorgegeben wird und man improvisiert in dem Falle zum Beispiel über den Harmonien, in dem bekannten Rhythmus. Man weiß ungefähr, wo es lang geht. Das ist für mich grob gesagt, der Improvisationsbegriff, dass man irgendwie eine Art Vereinbarung trifft, rhythmisch, melodisch, harmonisch, stilistisch, in der man sich dann bewegt. Intuitiv heißt für mich, auf die Bühne kommen oder im Studio losspielen, ohne irgendein Wort gesprochen zu haben, sich nur konzentrierend aus der Stille heraus die Musik erfinden, das, was jetzt gerade gespielt werden will, dass jeder lauscht in sich hinein und auf die anderen. Ein hoher Grad von Kommunikation, eine totale Offenheit für den Moment. Und dann geschieht die Musik, die geschieht. Die kann aber nicht gesteuert werden oder soll auch nicht gesteuert werden durch irgendwelche Absprachen. Das ist grob der Unterschied, wobei ich dann immer noch hinzufüge, wenn ich so etwas gefragt werde, für mich ist natürlich auch jede improvisierte Musik hat einen intuitiven Anteil und alle intuitive Musik besteht aus Improvisation. Logisch, weil natürlich ist alles improvisiert, wenn man diese Wörter benutzt, aber um es deutlich zu unterscheiden, mein Vater hat ja diesen Begriff intuitive Musik geprägt in den 60er Jahren, weil er auch ganz deutlich auf etwas anderes hinweisen wollte, wo die Intuition besonders gefordert wird des Musikers. Er hat es damals mit Textstücken gemacht, die Anregungen sein sollten für Improvisation, aber danach habe ich mich davon gelöst und wollte einfach, dass absolute Freiheit existiert.
Mhm. Trotzdem muss man vorher ein bestimmtes musikalisches Vokabular haben, in dem man fühlen und denken kann, auf das man reagieren kann, wenn andere das benutzen? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Ja, aber das kann total sich ändern. Da können überraschende Elemente reinkommen. Wirklich niemand ist gebunden an etwas Bestimmtes. Ja? Und wenn dann jemand mit einer ganz komplett anderen Idee kommt, dann schmeißt es den ganzen Laden um, dann entsteht was Neues und anderes. Ich habe gerade mit Musikern im Konservatorium in Manchester 3 Tage Musik gemacht, 10 Musiker, intuitive Musik, die wenig Erfahrung hatten, für die das Neuland war. Und ich habe sie daran geführt, wie kann man so etwas spielen. Von zögerndem Spiel bis nachher total ausgelassenem, abgefahrenen Spiel. Die waren überhaupt nicht mehr zu bremsen mit ihren Ideen. War das eine irre, irre Sache in den 3 Tagen. Also jeder hat so ein Potenzial und viele wissen das nicht. Gerade die klassischen Musiker, die immer nach Noten spielen und so gehorchen müssen in gewisser Weise, wenn die da mal dürfen, ja, und Lunte riechen.
So wie sie es gemacht haben, ja, Lunte alles, gerochen haben.
Ja, ja, was da alles in einem steckt, das ist sehr befreiend und öffnet ganz viel in einem.
2004 haben Sie das Trio gegründet, mit dem Sie zumindest mit einem Teil auch diese Platte jetzt gemacht haben, mit Angelo Commisso, Klavier, Christian Tomei am Schlagzeug und seit 2 Jahren ist der Cellist Jörg Brinkmann dabei, seither eben auch Quadrivium, ja. Logischerweise 4 Wege. Ja. Das ist ja ein ganz alter Begriff. Wie hat sich denn die Energie im Zusammenspiel geändert, als Sie vom Trio ins Quartett gegangen sind?
Es fing an sogar im Duo mit Angelo Commisso 1 Jahr lang und dann kam Christian Tomei hinzu. Das war dann für mich wieder rund, weil ich kannte solche Trios aus der Zeit mit Rainer Brüninghaus. Mit Angelo Commisso, Christian Tomei haben wir fast 10 Jahre im Trio dann gespielt. Und dann kam aber der Wunsch, irgendwie ein weiteres Instrument hinzuzunehmen. Und schnell kamen wir auf Cello. So, und wer spielt Cello, wer kann sowas machen? Sollte nicht das typische Bassspiel sein. Ich habe ja lange mit Arild Andersen auch zusammengespielt, der ein fantastischer Bassist ist. Aber jetzt sollte es was anderes sein. Und dann kannte der Christian Tomei den Jörg Brinkmann sehr gut und hat ihn empfohlen. Und irgendwann haben wir das ausprobiert. Und der passte sofort rein, weil er auch diese klassische Schulung hat. Also er kann absolut sauber intonieren und hat einen schönen Ton und ist sehr wendig, sehr virtuos auf seinem Instrument und kann Bass spielen, kann begleiten, kann super Solo spielen, kann elektronische Effekte machen. Also die ganze Bandbreite, die ich an ihm liebe, das ist wunderbar. Und der hat sich sofort von der ersten Probe an integriert in die Gruppe und es war so ein Gefühl, ja, das ist es. So passt's. Und seitdem spielen wir gar nicht mehr im Trio, nur noch im Quartett mit dem Jörg.
Thema Weggefährten. Wir lernen jetzt einen anderen Ihrer Weggefährten kennen, Rainer Brüninghaus. Continuum aus dem gleichnamigen Album. Das war Musik von dem Pianisten Rainer Brüninghaus mit Markus Stockhausen aus dem Jahr 1983. 35 Jahre alt ist dieses Album. Herr Stockhausen, wie hören Sie diese Aufnahme heute? Ist das derselbe Markus?
Ja, absolut. Das ist ein Teil von mir. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit erweitert. Aber das war dieses Album gerade. Continuum war ein Meilenstein auf meinem Weg. Irgendwie das erste Mal, dass ich Kontakt hatte mit ECM. Mit Manfred Eicher, damals noch im alten Rainbow Studio in Oslo. Wir sind da mit dem Dampfer rübergefahren. Ich sage jetzt Dampfer, es war natürlich kein Dampfer. Von Kiel mit der Fähre rüber nach Oslo. Und diese ganze Fahrt, die ganze Stimmung, das kann ich alles noch genau nachfühlen. Und das war wirklich ein inspirierter Moment auch im Studio. die ganze Platte ist ganz besonders und ich liebe die auch 35 Jahre später noch immer. Und Rainer Brüninghaus hat eine sehr schöne Musik damals gemacht. Auch Freddy Studer sehr schön gespielt. Also da ist sehr viel Wärme in der Musik, Hingebung und Schönheit auch. Auch Optimismus. Der Rainer hat sehr viel frohe Stücke irgendwie geschrieben. Das entsprach mir total.
Und klingt in meinen Ohren auch gar nicht nach amerikanischem Vorbild, sondern nach etwas ganz Eigenem.
Ja, das stimmt. Er hat viel in Siebener gemacht, wie jetzt auch hier. Ich glaube, das war auch eine Zeit. Und was ich auch suchte in meinen Gruppen damals mit Guy oder später mit Aparis, so, dass wir einen eigenen Stil finden, der sich unterscheidet von dem amerikanischen. Ich hatte auch ganz kurz erwogen, ob ich mal in Berkeley, Boston an der Jazzschule studiere und habe da 2 Wochen mal hospitiert im Sommer. Das war sehr früh schon, ich glaube 76, war ich 19 und habe mir das angeguckt. Und dann merkte ich, nee, aber die klingen nachher alle irgendwie ähnlich. Die üben alle dieselben Jazzphrasen. Wenn man die einmal drin hat, dann hat man die drin. Dann hat man Probleme, die wieder rauszukriegen. Und damals hatte ich ja auch schon die ersten Konzerte mit meinem Vater und hatte noch mein Studium eigentlich vor mir. Da dachte ich, nee, ich bleibe in Deutschland. Ich will lieber meine eigene Musik, meine eigenen Stücke machen. Und auch wenn das vielleicht dann nicht so perfekt ist wie der amerikanische Jazz, die Ausbildungen sind da ja sehr gut und die Musiker, das muss ich neidlos anerkennen, es gibt ganz tolle Spieler da, aber ich war doch irgendwie auch stolz auf das, was wir in Europa zu der Zeit machten und meine Lehrer, Manfred Schof und der Alex Schlippenbach, die Leute, die damals groß waren, der Mangelsdorf und der Ebert Weber und so, das waren mir schon Vorbilder, mit denen ich auch regelmäßig in Kontakt war.
Wie hören Sie denn Musik? Was bedeutet das Hören für Sie?
Eine gar nicht so leichte Frage. Es gibt ja, ich muss jetzt unterscheiden, ob ich das höre, was ich selber gerade mache. Das heißt beim Üben, wo es manchmal auch nerven kann, auch nach 40 Jahren meine eigene Trompete zu hören. Im Extremfall spiele ich sogar mit Kopfhörern, damit ich richtig laut spielen kann, weil mir sonst der eigene Klang zu laut ist. Aber dann, wenn ich meine eigenen Konzerte spiele und höre, dann bin ich ja intensivst im Hören drin. Aber das ist wie eine Funktion. Der Arild Andersen hat mal gesagt, don't think, just concentrate. Und das trifft dazu. Also man konzentriert sich 100%, man ist irgendwie im Fluss des Hörens, man ist ganz Ohr. Und was ich manchmal auch versuche, anderen Schülern oder beim Improvisationsunterricht zu vermitteln, für mich ist es tatsächlich so, dass der andere Mitspieler in mir ist. Der ist nicht außerhalb da drüben irgendwo, sondern es trifft ja sein Klang und mein Klang gleichzeitig an mein Ohr und das verbindet sich zu einer Musikwelt in mir. Das ist ein Bewusstsein, in dem alle Klänge existieren, der Musiker, die gerade miteinander spielen. Das ist die eine Form des Hörens, die ist absolut intensiv und konzentriert. Wenn ich jetzt passiv sozusagen Musik höre, Aufnahmen abhöre oder in Konzerte gehe, dann, ja, wenn es mir gelingt, wenn mich die Musik interessiert, dann ist das wie so ein Sog, dann ist es zwar ähnlich dem Hören, wenn ich spiele, aber es ist etwas anders. Ich tauche ein in die Welt dessen, was mir da geboten wird, was ich gerade erlebe, und dann gehe ich seelisch entweder mit oder nicht so sehr mit. Es ist vielleicht etwas schwächer, als wenn ich selber gerade Musik mache. Auf der anderen Seite kann es mich auf überraschende Weise ganz neu berühren, wenn ich Musik höre, die ich noch nicht kannte oder die ich plötzlich ganz toll finde. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass viel Zeit meines Hörens von Musik, passivem Hörens, damit verbracht wird, einfach Aufnahmen auch abzuhören, Aufnahmen auszuwählen, Videos auszuwählen oder Musik abzuhören von Freunden, die mir ihre neue CDs geben, Sachen zu vergleichen, zurückzuhören und so. Also das ist eigentlich der Hauptteil der Hörmusik, die ich habe. Ich bin selten in der Situation, dass ich jetzt sage, boah, die Aufnahme, die neue Aufnahme von dem oder von dem und dem, die kaufe ich mir jetzt, die höre ich ab. Das ist relativ selten.
Mhm. Gibt es für Sie auch sowas wie Hören Fasten?
Nee. Es ergibt sich nicht, weil als Trompeter muss ich eigentlich jeden Tag üben. Es gibt es auf andere Weise. Ich gebe ja Seminare Singen und Stille. Und da ist es wirklich intervallisch so, dass wir eine Sequenz singen und dann Stille halten. Und dann ist es wirklich still. Das heißt natürlich, das Gesungene kann nachklingen in der Stille, aber rein akustisch gesehen ist die Stille still. Oder wenn ich für mich privat zu Hause meditiere, dann ist es still, akustisch still. Und es mögen vielleicht nur 20 Minuten sein oder in den Seminaren sind es viele aneinandergereihte Stillen im Laufe eines langen Tages. Das sind für mich leere Momente und da spielt die Zeit dann auch eine untergeordnete Rolle. Das mögen vielleicht nur 20 Minuten sein, aber es ist wie ein Urlaub manchmal. Das ist das Phänomen, wenn man wirklich in die Stille kommt, dass sich die Zeit auflöst. Und dann ist es auch manchmal innerhalb von 10 Minuten so erholsam, als hätte man 3 Tage im Wald verbracht. Das ist irre, dieses, was sich da regenerieren kann, in der Psyche und im Körper auch, durch eine wirkliche Stille, durch ein ganz bei sich sein.
Wir müssen jetzt wieder in ganz viele Töne gehen, die von Ihrem Vater kommen, Karl-Heinz Stockhausen.
Ja.
Nämlich das Stück Kontakte für elektronische Klänge entstand 1958 bis 60 im WDR, in dem berühmten elektronischen Studio, das er ja, wenn ich das richtig weiß, zusammen mit Gottfried Michael König damals gegründet hat.
Na, er hat es übernommen, und zwar kurz vor ihm gegründet, genau. Aber er hat es dann übernommen und war lange der Leiter des Studios.
Kontakte, ein kurzer Ausschnitt aus der Komposition von Karl-Heinz Stockhausen. Unfassbar spannende Klänge, die wir jetzt gerade hier gehört haben in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Herr Stockhausen, was ist das Besondere an dieser Komposition?
Es ist ein 35-Minuten-Stück, ursprünglich nur für elektronische Klänge gemacht, und er ist noch einen ganzen Schritt weitergegangen in der Herstellung der Klänge gegenüber dem Gesang der Jünglinge, der vorher entstanden war und mit dem er innerhalb ganz kurzer Zeit quasi Weltruhm erlangt hat. Das war ein kürzeres Stück von 14 Minuten, glaube ich, der Gesang der Jünglinge. Und dieses ist 35, also viel größer in der ganzen Vision. Und er hat, glaube ich, 2 Jahre lang auch daran gebastelt, diese ganzen Klänge herzustellen. Damals gab es ja keine Synthesizer. Die kamen erst viel später. Und jeder Klang wurde einzeln mit Generatoren hergestellt. Die Obertonstruktur waren immer Klänge, die übereinander geschichtet wurden, die in Bandschleifen hergestellt wurden und geschichtet und geschnitten und geschnipselt und beschleunigt und über Umlenkrollen. Dann hingen also Regale oder so Halter, spezielle Halter mit Bandschleifen im Studio, und dann nahm man sich den Klang, das waren dann 3 Meter von dem Ton und 3 Meter von dem Ton, die wurden dann gleichzeitig abgefahren und zusammengemischt und ich weiß nicht was.
Und mit handgemachte Filter. Musik
ja,
eigentlich,
absolut.
Ne? Absolut handgemacht, das ist ja
das war, das
wahnsinnig
war,
kompliziert.
Ja, es war Präzisionsarbeit und gleichzeitig, ja, er war absoluter Avantgarde. Das hat so in dem Detail nie wieder jemand gemacht oder vorher jemand eben, weil das auch wirklich sehr, sehr zeitaufwendig und intensiv war, diese Arbeit. Mhm. Heutzutage könnte man das mit viel leichteren Mitteln natürlich herstellen, aber dann würde es nicht dasselbe. Der Prozess der Herstellung hat auch den Inhalt ganz stark mitgeformt.
Mhm. Mich interessiert, was ist denn das Wesentliche, das Sie von Ihrem Vater gelernt haben, über den wir jetzt schon ja immer wieder, der ja quasi uns die ganze Zeit schon ein bisschen begleitet.
Ja, klar, der begleitet mich ja heute noch. Ja. Ich habe als junger Mann viele Konzerte von ihm erlebt, bin auf Tourneen mitgegangen. Auch als 13-Jähriger durfte ich einen ganzen Monat auf der Weltausstellung in Osaka mit sein, wo seine Musik hauptsächlich gespielt wurde im deutschen Musikpavillon, 6 Stunden am Tag. Und das habe ich alles miterlebt. Es hat mich tief geprägt und es hat Räume geöffnet. Wenn Sie diese Musik hören und viele andere Musik von ihm, die Hymnen, die ich nachher auch als Interpret selber mitgespielt habe, oder die Opern, in denen ich mitspielen konnte, er hat immer Dimensionen geöffnet in einer Weise, wie es bis dahin nicht möglich war oder wie es bis dahin nicht gab. Er selber sagte ja, er ist vom Sirius, auf dem Sirius gibt es ganz andere Musik, und er hat seine Vision von Musik hier versucht, auf der Erde zu verwirklichen. Man mag dazu stehen, wie man will. Es klingt etwas lustig auch, aber es ist ganz egal. Er hat mit jedem Stück wirklich erneuernde, öffnende Elemente hinzugefügt. Und das ging tief ins Herz und auch ins Bewusstsein. Für mich war das ja normal als Kind. Für mich war eher die Klassik langweilig dann oder andere Musik. Und ich hörte ja auch meinen Vater immer reden, wie er über andere Komponisten oder über andere Musik sprach. Also er war sich schon sehr bewusst, dass er da Neues macht, dass er ein Neuerer war und ganz an der Front. Darmstädter Schule und die Donaueschinger Musiktage, wo ich dann 1978 selber ein Stück Mich als Reise um die Erde aufführen durfte, uraufführen durfte. Also das war großes Kino. 1981 durfte ich an der Meile in der Scala eine Hauptrolle spielen als der Michael.
Donnerstag aus Licht.
Am Donnerstag aus Licht. Mhm. Neun Aufführungen stand ich auf der Bühne und das war schon sehr bewegend. Also er war mir sehr nah und da gab es auch nichts zwischen uns. Gerade in diesen ersten Jahren zwischen 76 und 84, wo wir so viel zusammengearbeitet haben.
Sie sagten ja auch, dass er den Begriff der intuitiven Musik mitentwickelt, mitgeprägt hat und Ihnen da ja auch quasi eine Idee von Musik mitgegeben haben muss.
Ja, die erste Aufnahme, die ich professionell mit ihm gemacht habe, war 75, das Stück Zugvogel aus dem Textzyklus für kommende Zeiten. Hat er mich gefragt, hast du Lust mitzumachen? Sind wir nach London gefahren in ein Studio und da war zum Beispiel der Alois Kontarski mit und Harald Boyer am Elektronium und John Miller, ein Trompeter. Da hat er mir noch einen zweiten Trompeter an die Seite gestellt, weil ich vielleicht nicht so ganz sicher war, ob das was wird mit mir. Und dann haben wir uns aber ganz toll ergänzt. Und dieser John Miller hat mich jetzt übrigens Jahre später dann an das Manchester Konservatorium eingeladen, weil er dort Head of Brass war. Das in Klammern. Aber das war meine erste Berührung mit intuitiver Musik 1975. In den 80er Jahren bin ich oft nach Ostdeutschland gefahren, weil es dort ein Ensemble gab, Michael von Hinzenstern und seine Freunde. Ein Ensemble für intuitive Musik, das es übrigens heute noch gibt. Und so habe ich mich dann mehr und mehr in vielen Experimenten in die freie Musik hineingegeben. Wir hatten ein Ensemble Kairos mit meinem Bruder und anderen. Dann hatten wir ein Ensemble Possible Worlds. Und immer ging es darum, diese ganz freie Musik auszuprobieren, weiterzuentwickeln, Dokumente abzugeben. Auch wir haben auch da CDs gemacht, eine ganze Reihe von CDs mit intuitiver Musik. Eine sehr schöne heißt zum Beispiel Spaces and Spheres bei Vergo mit dem inzwischen leider verstorbenen Stefano Scodanibio am Kontrabass.
Markus Stockhausen bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir hören jetzt mal das Stichwort Freiheit in der Musik von Joseph Haydn. Joseph Haydn, sein Konzert Trompete und Orchester in S-Dur. Der dritte Satz war das mit Markus Stockhausen. Ihr Vater hat dirigiert das Rundfunksinfonieorchester Berlin, eine Aufnahme aus dem Jahr 1985. Und diese Kadenz, die hat das ja schon ganz schön in sich. Die hat er auch komponiert, ja, mit unglaublichen Sprüngen, mit technischer Raffinesse, Flatterzunge und sowas da so frei klang. Das war schon ein ungewöhnliches Stück.
Ja, es hat in gewisser Weise den Rahmen gesprengt, aber er hat natürlich als moderner Komponist den Ehrgeiz gehabt, auch einerseits nur Material von Haydn zu nehmen, andererseits ist aus seiner heutigen Komponistenschau zu gestalten, ja, mit Motivabsplitterung und Motiverweiterung und Transformation, Modulation, was man sonst auch nicht machen würde. Aber es hat dadurch auch etwas, gerade diese Kadenz im dritten Satz, etwas sehr Humorvolles. Und wir haben gerade, während wir es hörten, gesprochen über das langsame Tempo des dritten Satzes, was vollkommen ungewöhnlich ist. Mein Vater hatte damals sich so etwas ausgedacht, dass der erste Satz sogar schneller sein sollte und der zweite langsam und der dritte dann wieder etwas schneller. Er hatte so eine 4:2:3 oder irgend so eine Proportion sich ausgedacht im Verhältnis der Tempi untereinander. Und das ist eine typische Stockhausen-Idee, ja, dass die Dinge immer im Verhältnis miteinander stehen sollen. Er hat ja fast alle Werke, muss ich sagen, auf der Fibonacci-Reihe gebaut, also wo ganz klare Zahlenproportionen sind. Wer das nicht kennt, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Und dann kriegt man immer, je höher die Reihe geht, Proportionen, die nah am goldenen Schnitt liegen. Mit diesen mathematischen Gedanken und der Empfindung, die damit einhergehen, der verschiedenen wohlklingenden Proportionen, hat er sich viel beschäftigt.
Hat das was mit der Ordnung schaffen im Universum-Idee zu tun oder eine Ordnung finden?
Nein, ich glaube eher die Ordnung ablesen, die existiert. Die Natur hat diese Ordnung und man übernimmt die kosmischen Gesetze und transformiert sie runter in unsere Welt. So werden ja auch die klassischen Bauten, sind ja viel nach diesen Proportionen gebaut. Wie ein Fenster ist, wie eine Häuserfront gestaltet ist. Und so, das findet man ganz viel in der Architektur wieder. Wird vielleicht teilweise wiederentdeckt, weil man merkt, dass diese Proportionen natürlich sind und uns gut tun. Ja, die strahlen etwas auf, gerade in Gebäuden, wenn die harmonisch und harmonikal, könnte man sagen, gebaut werden, dann fühlt sich der Mensch wohl. Eine bestimmte Höhe von Räumen oder Durchgängen und großen Festsälen oder so. Es gibt bestimmte Räume, da kommt man rein und denkt, ja, hier fühle ich mich wohl. Warum denn? Weil bestimmte Proportionen gewahrt werden oder Konzertsäle. Ja? Wiener Konzerthaussaal oder so ist ein typischer Fall. Wie die Länge zur Breite zur Höhe ist, das klingt super für Orchestermusik.
Dann kommt jetzt an der Stelle die unvermeidliche Frage, wie gefällt Ihnen die Elbphilharmonie?
Ich gestehe, ich war noch nicht drin und ich warte immer noch, dass ich eingeladen werde. Das hat sich noch nicht ergeben, aber irgendwann, denke ich, werde ich da reinkommen. Nein, aber ich bin selber viel unterwegs und hatte einfach noch keine Gelegenheit, da reinzugehen. Aber ich habe sie gesehen, ich habe die Eröffnung miterlebt im Fernsehen und also so habe ich sie gesehen.
Wenn man Artikel liest, dann stößt man immer wieder oder auch Interviews über die gleichen Worte wie beispielsweise Quelle, Stille, auch Resonanz. Transformation fand ich auch sehr schön. Kollektiv habe ich mir noch notiert, allerdings mehr aus dem herausgefiltert, was ich so gelesen habe. Es hat mich neugierig gemacht. Und dann noch der Begriff Heimat, auch Worte wie Angst, Angst vor Neuem und natürlich auch Mitgefühl. Und wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, würde ich da noch im Einzelnen vielleicht ein bisschen nachgehen. Welches dieser Worte ist Ihnen jetzt noch im Gedächtnis?
Die mir am ungewöhnlichsten selber sind, Kollektiv, weiß ich nicht genau, worauf sie anspielen. In meinem Leben ist Kollektiv am ehesten das, wenn man mit vielen Musikern zusammen improvisiert. Dann Angst, weiß ich auch nicht, worauf sich das jetzt bezogen hat. Höchstens das Überwinden der Angst in irgendwelchen Zusammenhängen von Seminaren auch, weil ich trage selber keine Angst in mir. Ich habe mich da vollkommen von befreit. Ich habe natürlich Ängste ausgestanden, auch als Interpret von schwierigen Musiken, gerade haben wir gesprochen, auch wie ist das, so einen hohen Ton zu spielen mit der Angst, dass man ihn kiekst, ja, im Haydn, in der Kadenz da, die wir eben gehört haben. Ja, mit diesen Ängsten habe ich natürlich gelebt und habe auch Tode ausgestanden, manchmal auf der Bühne in sehr schwierigen Interpretationen von meinem Vater. Aber ich habe mir dann Techniken entwickelt, wie ich diese Angst überwinden kann und habe seitdem auch eigentlich nie wieder Angst auf der Bühne empfunden, sei es auch nicht in anderen Lebenssituationen. Ich glaube, wenn man einmal seine Schau so weitet, dass man die Zusammenhänge des Lebens verstehen lernt, dass eigentlich alles ein Kontinuum ist und dass Energien, und damit meine ich auch die eigene Energie, der Körper, der Geist, dass sie sich immer wandeln. Das ist das Prinzip der Schöpfung, ist, dass sich alle Form wandelt. Und dann gehen manche Formen erscheinen und gehen wieder in die Verbergung, wie ich diesen Ausdruck so sehr schön finde. Und sie sind aber nicht weg, sondern sie wandeln ihre Form. Und das kann einem eigentlich ein ganz tiefes Vertrauen in die Schöpfung geben, dass nie alles weg ist, sondern es verbirgt sich und erscheint in neuer Form. Wir als Körper erscheinen irgendwann in neuer Form. Das ist meine Annahme, meine Überzeugung eigentlich. Und das trifft auf alles zu. Selbst wenn etwas verbrennt, ja, dann ist die Energie nicht weg, sondern sie hat sich transformiert in einen anderen Zustand und ist aber in der geistigen Essenz erhalten. Und Transformation, das ist ein sehr schöner Begriff eben auch. Wir alle transformieren uns zum Positiven, manchmal auch entwickeln wir uns rückwärts, aber eigentlich jede Begegnung, da hatte ich heute gerade noch mit Florian Weber im Flugzeug ein sehr schönes Gespräch, auch wenn man sich anschaut Pianist. Und miteinander spricht. Ja, das ist der Pianist, mit dem ich sehr viel zur Zeit zusammenspiele und eine meiner glücklichsten auch musikalischen Verbindungen im Moment. Das ist eine ganz wunderbare Partnerschaft mit dem Florian, ein fantastischer Pianist. Jedes Mal, wenn man sich begegnet, auch wenn man zusammen spielt oder nur wenn man auch im Gespräch miteinander ist, auch jetzt hier in einem Gespräch, verändert sich etwas in uns durch die Begegnung. Moleküle ändern sich, ist ein Austausch und wir sind nicht mehr dieselben wie vorher. Und wenn man das ganz bewusst lebt, dass man sich auch gute Eindrücke holt und die aufnimmt, schöne Konzerte oder optische Eindrücke oder und andere, die einem schädlich sind, meidet, dann formt man sich selber ganz bewusst in eine bestimmte positive Richtung, so wie es für einen gut ist. Ja? Der eine braucht die Eindrücke, der andere braucht die Eindrücke, wie mit der Nahrung. Ja? Wir sind nicht alle gleich, sogar alle sehr verschieden. Aber man kann es doch steuern.
Kann man dann auch, wenn man mal negative Eindrücke in sein stoffliches Wesen, sage ich mal, gelassen hat oder lassen musste, kann man die auch wieder heilen, zum Beispiel eben mit ihrer Musik?
Mit der Musik, ja. Die Musik hat große heilende Fähigkeiten. Das ist das sozusagen ein Prozess auch der Ausleitung oder der Transformation. Stofflich auf den Körper bezogen, leiten wir Schadstoffe wieder aus. Und so ist es auch in der Musik, wenn wir uns Sachen nicht bekommen haben, die lässt man durch sich durch am besten. Ja? Die Netz hält man nicht fest, während man andere Eindrücke, die einem gut gefallen haben, idealerweise noch lange in sich trägt und die einem Nahrung geben. Also Musik hat eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu reich zu machen und auch zu heilen, ja.
Wir hören noch Musik von Ihrem aktuellen Album, reichmachende Musik, für die Sie den Echo Jazz bekommen haben. Markus Stockhausen mit seinem Ensemble Quadrivium von der CD Far Into the Stars. Auf jeden Fall eine sehr schöne Reise, auf die Sie uns da mitnehmen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Markus Stockhausen, unsere gemeinsame Zeit ist für heute vorbei. Wir werden Sie wieder hören können im September, wenn Sie dann zu den NDR Jazzkonzerten kommen mit
Quadrivium.
Quadrivium direkt. Sehr schön. Und Sie werden auch, glaube ich, beim Sachbuchpreis, beim NDR Kultursachbuchpreis. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank für den Besuch.
Ja.
Alles Gute weiterhin.
Danke für die Einladung und für dieses Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass auch Menschen über das Radio meine Musik hören und da Anteil nehmen.
Mein Name ist Petra Ries. Ich möchte mich verabschieden mit dem Hinweis, dass Sie die Sendung bei uns auch zum Nachhören finden können auf unserer Homepage ndr.de/ndrkultur.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.